Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Zur Sendung Lebenszeit begrüßt sie Bettina Schmieding. Die neuesten Zahlen in dieser Woche sprechen Bände. Es gibt zurzeit so viele Arbeitsplätze wie noch nie. Heißt das bald Vollbeschäftigung? Zumindest ist dies ein erklärtes Ziel der Politik, die Rahmenbedingungen dafür verbessert hat. Seit 3 Monaten haben Eltern von Kleinkindern unter 3 einen Anspruch auf einen Kita-Platz. Für viele Familien eine Erleichterung, auch wenn das vor allem in Großstädten noch nicht reibungslos klappt. Und die Kinder? Sind mit dem Gesetz auch die passenden Rahmenbedingungen für Sie geschaffen worden? Wie kommen die ganz Jungen unter Ihnen damit klar, tagsüber nicht bei Mama und Papa sein zu können? Immer früher in die Kita. Was ist gut fürs Kind? Fragt die Sendung Lebenszeit heute Morgen. Herzlich willkommen.
Ja, Sie sind kleine Saboteure, planen sofort, wenn was nicht passt. Sie können staunen und sie strahlen, wenn was sie glücklich macht. Sie machen Unfug und sie lärmen, immer Hunger, immer Durst. Wollen begreifen, wollen lernen, gewinnen dich mit Lebenslust. Sie klauen sich einfach unsere Zeit, wollen viel Aufmerksamkeit. Sie wünschen sich eine Zukunft abzugeben, dass diese Zeit nicht stehen bleibt. Sie leben jetzt sofort mit Stil, erobern diese Welt im Spiel, belohnen uns damit, dass wir sie lieben und dass die Welt sich weiter dreht. Die Kinder sind alle die gleichen, die Schwarzen, die Weißen, die Armen und auch die Reichen. Die Kinder sind unsere Aufgabe. Wir brauchen Wurzeln zum Bleiben und Siegen, Flügel zum Träumen und Fliegen. Die Kinder sind alle die gleichen.
Warum sich das traditionelle Bild der Hausfrau und Mutter in Deutschland so lange gehalten hat, während in den Ländern Skandinaviens oder in Frankreich Frauen möglichst rasch nach der Geburt wieder zur Arbeit gingen, steht im Mittelpunkt zahlreicher soziologischer Untersuchungen. Fakt ist, dass wir uns hierzulande nur schwer davon verabschieden können. Das Betreuungsgeld, die sogenannte Herdprämie für Mütter, die sich zu Hause um ihre Kleinkinder kümmern, zeugt davon. Das Kinderförderungsgesetz ist seit August in Kraft. Seitdem haben Kinder unter 3 Anspruch auf einen Kita-Platz. In der Kita, die meine Kollegin Agnes Steinbauer in Berlin besucht hat, ist das längst Alltag.
Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Piep, 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 guten Appetit.
Ja.
Gut, sehr schön.
Ich möchte noch mehr Kartoffeln.
Soße?
Hier.
Soße?
Mama,
stell mal deinen Garten.
Mittagessen in der Kita, tralala. Das Gespräch dreht sich, ich weiß nicht, ob Sie es erkannt haben, um Kartoffeln, mehr Soße, größere Portionen und um Polizeiwagen mit Blaulicht. Hier werden Kinder unter 3 betreut. Maria Schröter ist bei uns im Studio. Guten Morgen, Frau Schröter.
Guten Morgen.
Sie betreuen auch Kinder in einer Kita, sind Leiterin der Kita Pusteblume in Gronau. Das sind Geräusche, die kennen Sie. Haben Sie gestern Morgen wahrscheinlich oder gestern Mittag noch gehört in Ihrer Kita?
Jawohl, die habe ich noch wo gehört. Wir haben, wenn ich einmal erklären kann, wir haben 2 Gruppen Kinder unter 3 Jahre.
Das heißt, Kinder, die nicht sprechen können oder die nur ganz, ganz wenig sagen können und ihre Gefühle ausdrücken können, gehören bei Ihnen zum Alltag.
Ja, die gehören bei uns zum Alltag.
Wie sind Sie darauf vorbereitet, fachlich? Sie sind gelernte Erzieherin und Ihre Kollegin dort auch in der Regel?
Genau, wir haben eine Fortbildung U3er gemacht, damit wir uns einstellen können auf die Kinder, auf die Verhaltensweise, die Kinder von Tage legen, am Tag legen, wie sie sich verhalten. Haben wir alle für die U3 eine Fortbildung gemacht.
Was unterscheidet einen Einjährigen von einem Vierjährigen?
Der Einjährige kann noch nicht sagen. Da müssen wir ganz gut beobachten, wie verhält sich das Kind, Mimik, Gestik von diesem Kind, ob es Hunger hat. Es kann ja nur schreien. Und ein vierjähriges Kind kann zu mir hinkommen oder zu meinen Mitarbeiterinnen hinkommen und sagen, mir tut hier etwas weh, da etwas weh, ich habe Hunger oder ich muss zur Toilette oder ich möchte dies, ich möchte jenes. Ein Kind mit 4 Jahren kann sprechen, ein einjähriges noch nicht.
Wenn Sie dann ein einjähriges Schreien hören, woran können Sie erkennen, was es hat?
Ja, an der Tonlage eines Kindes. Wie jede Mutter eigentlich auch, glaube ich, weiß, wenn sie ein Kleinkind zu Hause hat, je nachdem, wie das Kind schreit, aggressiv, ruhig, an dem Schreien alleine schon, an der Tonlage, dieses Schreien kann man erkennen, ich habe Hunger oder mir tut irgendetwas weh.
Aber Sie sind ja nicht die Mutter.
Ich bin nicht die Mutter, aber nichtsdestotrotz, weiß, ich bin selber Mutter, weiß auch, meine Erzieherin, auch die nicht Mütter sind, können aber erkennen, was das Kind hat.
Wie viele Erzieherinnen betreuen ihre U3-Kinder, also ihre unter 3 Kinder, die sie in der Kita Pusteblume
haben? Drei Erzieherinnen sind in dieser Gruppe unter 3-Jährigen.
Für wie viele Kinder sind die zuständig?
10.
Das heißt, da müssen 3 Erzieherinnen für 10 unter 3-Jährige erkennen, wie das Schreien zu deuten ist.
Ja, ich muss das so ein bisschen erklären, wir haben das aufgeteilt. Also die 3 Erzieherinnen haben ihre Kinder aufgeteilt. Die einen kümmern sich mehr um, jeder hat 3 bis 4 Kinder. Und die kümmern sich dann auch um diese 3 bis 4 Kinder und beobachten die dann auch und entdecken dann, oh, mein Kind braucht jetzt gerade eine neue Pampers oder mein Kind hat jetzt Hunger. Also oder hatte Durst. Das können die Erzieherinnen im Laufe des Tages, man hat es raus. Es ist einfach das Gefühl, man weiß es.
Genauso wie man es als Mutter auch weiß irgendwann mal. Was sollten Eltern wissen, Frau Schröter, die ihre einjährigen Kinder in die Kita bringen? Was sagen Sie denen? Geben Sie denen bestimmte Dinge mit nach Hause?
Bevor die Kinder überhaupt bei uns in die Einrichtung kommen, haben wir eine Eingewöhnungsphase, wo die Mütter bzw. auch die Väter zu uns mit in die Einrichtung kommen. Bevor das Kind überhaupt von den Eltern abgelöst wird, dass die bei uns nur sind, betreut werden, ist eine Abnabelungsphase da. Die Kinder werden erst dann von den Eltern abgelöst, wenn wir wirklich merken, aha, das Kind kennt uns, kommt bei uns an. Es ist zufrieden. Es nimmt uns an.
Erst das kann wie lange dauern?
Individuell. Liegt an dem Kind und liegt auch an den Eltern, ob die sich überhaupt lösen können von dem Kind.
Das einjährige Kind in der Kita ist also nichts Außergewöhnliches mehr. Wir wollen heute darüber diskutieren, wie die Einrichtungen auf diese Kinder vorbereitet sind und was das für die Jüngsten bedeutet, tagsüber nicht zu Hause sein zu können. Wir freuen uns über Ihre Meinung, wie immer in dieser Sendung Lebenszeit, meine Damen und Herren. Rufen Sie uns kostenfrei an unter der Telefonnummer 00800 44644464, 00800 44644464, oder schicken uns eine E-Mail an lebenszeit@deradio.de. Die zweite im Bunde hier bei den Studiogästen heute Morgen im Studio ist Vera White. Guten Morgen, Frau White.
Guten Morgen.
Sie hat ihren Sohn mit 10 Monaten in eine Kita gebracht, ist also eine in Anführungszeichen betroffene Mutter. Erinnern Sie sich noch an den ersten Tag?
An den ersten Tag jetzt nicht unbedingt, so, aber an diese Phase auf jeden Fall. Und die Eingewöhnungsphase, die ziemlich kurz war, weil er ist in England in die Kita gegangen mit 10 Monaten. Und die haben damals, glaube ich, nur 2 oder 3 so Eingewöhnungssessions angeboten von 1-2 Stunden. Und dann musste er halt auch da bleiben, erstmal so 1 Stunde. Und dann sollte er auch wirklich mit seinen Tagen anfangen, weil die halt diese Unterbrechung nicht wollten im Kindergartenalltag. Das fand ich ziemlich schwer, weil ich bin selber Erzieherin und ich weiß halt auch, wie wichtig so eine Eingewöhnungsphase ist für die Kinder, dass sie sich halt wohlfühlen, was sie eben gesagt haben.
Wie fand Ihr Sohn das? Auch schwer vermutlich.
Ja, auf jeden Fall. Also denke ich, so nehme ich es wahr, weil er halt auch sehr lange immer geweint hat, wenn wir ihn gebracht haben in die Kita. Also das erste halbe Jahr eigentlich fast ausschließlich. Und ich denke, da war halt irgendwie in der Eingewöhnungsphase auch so ein bisschen was schiefgelaufen, weil die Abnabelung ziemlich schnell immer stattfinden musste und weil er halt auch nicht die Möglichkeit hatte, sich da wirklich an die Leute so schnell zu gewöhnen.
Wie haben Sie sich gefühlt in der Zeit?
Sehr schuldig. Vor allem ihn dann da zu lassen, wenn er geweint hat. Ne? Und er hat dann halt auch die Arme ausgestreckt und wollte nicht da bleiben. Aber wir hatten halt nicht die Möglichkeit, ihn zu Hause zu lassen. Und er hat halt angefangen mit 2 halben Tagen die Woche. Und das hatten wir dann halt extra so eingerichtet, damit er jetzt nicht so überfordert ist und da halt, ne, die ganze Woche volle Tage verbringen muss. Aber ja, klar, ich hatte natürlich beim Gehen dann Schuldgefühl. Ich wusste, er war gut da betreut, weil die hatten halt einen sehr hohen Erzieherschlüssel. Da waren 3 Kinder auf 1 Erzieher. Und so, die hatten dadurch halt die Möglichkeit, diese ganzen pflegerischen Tätigkeiten gut auszuüben, die aber gerade Kleinkindern mit 10 Monaten notwendig sind.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie Ihren 10 Monate alten Sohn, Max heißt er, in die Kita gebracht haben? Haben Sie dann ihn irgendwo auf den Boden gesetzt oder ging das dann so, dass Sie ihn direkt in die Arme einer Erzieherin gegeben haben?
Ja, also beides. Er ist relativ früh gegangen. Also ich habe ihn immer zwischen 7 und halb 8 dann gebracht vor der Arbeit und ist dann in diesen Frühstücksraum von denen gekommen. Und ich habe ihn dann entweder da direkt an den Frühstückstisch gesetzt, da hat sich jemand dazu gesetzt, wenn er das dann an den Tagen besser aufgenommen hat. Und ansonsten habe ich ihn dann halt jemanden in den Arm gegeben. Man musste ihn dann teilweise von mir losreißen. Ich musste dann natürlich auch los, hatte Zeitdruck, auf die Arbeit zu kommen. Bei meinem Ex-Mann war das genauso. Er hatte dann halt auch die Schwierigkeiten, dann ihn dann da zu übergeben. Und ne, das Kind klammert sich ja schon dann an einem fest und weint. Und das ist halt schon schwieriger.
Trotzdem haben Sie es gemacht. Wieso?
Weil ich nicht die Option hatte, weil sonst mein Job wäre weg gewesen. Ich hätte, in England wäre es so gewesen, ich hätte dann das Elterngeld zurückzahlen müssen, was sie in diesem Jahr mir gezahlt haben. Also ich war verpflichtet, wieder auf jeden Fall 3 Monate arbeiten zu gehen. Ja, und die Möglichkeit einer Teilzeitstelle auf Dauer war halt auch nicht gegeben. Das heißt, ich musste auf jeden Fall wieder arbeiten gehen.
Haben Sie in der Zeit, in diesen Monaten Zweifel gehabt, ob das richtig war, was Sie da machen?
Nicht wirklich, nein. Also ich habe zwar schon dran gezweifelt irgendwo, aber ich habe es jetzt nicht groß in Frage gestellt, weil ich halt keine Option hatte. Von daher, es macht ja nicht viel Sinn, was zu hinterfragen, was man eh nicht ändern kann.
Hat Ihr Kind sich verändert in der Zeit?
Ja, also er hat zum Beispiel laufen gelernt in der Einrichtung, solche Dinge. Klar, er ist halt gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Ich denke auch, er war da gut betreut, dadurch, dass der Schlüssel da recht hoch war und die waren halt auch sehr liebevoll und sind mit denen viel rausgegangen, haben viel unternommen und auch Dinge gemacht, die ich ihm vielleicht zu Hause jetzt nicht hätte anbieten können. Und vor allem halt auch natürlich die soziale Interaktion mit den anderen Kindern. Das bekommen ja Kinder im Kindergarten viel mehr mit, als sie das mit den Eltern erfahren können.
War das so, kann man sich das so vorstellen, wenn Sie sagen, Ihr Sohn hat da laufen gelernt, dass dann eines Mittags eine der Erzieherinnen auf Sie zukam und gesagt hat, Max läuft jetzt, oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich bin da reingekommen und er lief.
Also Sie haben seine ersten Schritte gar nicht gesehen?
Nee.
Hat das weh?
Nicht wirklich, weil man bekommt ja den Prozess dahin auch mit. Also für mich jetzt nicht, ich bin damit ganz gut klargekommen. Ich konnte es ja am selben Tag dann auch selber sehen, wie er dann gelaufen ist, also... Ich habe jetzt die ersten Schritte vielleicht verpasst, aber hätte mein Ex-Mann auf ihn aufgepasst zu der Zeit, ich wäre gerade einkaufen gewesen, hätte ich das auch verpasst. Also
es gibt ja auch Kitas, wo die Leitungen die Losung ausgeben, das sind Sachen, die erzählen Sie bitte den Müttern nicht, weil das so verletzend ist oder auch so viel schlechtes Gewissen oder so etwas oder Wehmut hervorruft. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Schröter?
Dazu sagen, wir achten eigentlich darauf, dass die Eltern das nicht haben. Also Eltern lösen sich ja wirklich erst dann von dem Kind, wenn es wirklich reif ist, dass sie sich lösen können. Auch die Eltern, die haben es ganz schön schwer und wir stehen immer im Gespräch mit den Eltern, wie ist der Tag verlaufen mit dem Kind, wir machen Portfolio, wir halten vieles fest in Bildern, wie zum Beispiel dieses Laufenlernen, wird festgehalten in Bildern. Also wir können den Eltern immer zeigen, so ist es angefangen hier in der Kita, sie haben es zwar nicht miterlebt, aber so sieht es aus. Und dann sind die Eltern eigentlich ganz zufrieden, ja, ich habe doch nicht etwas verpasst.
Der dritte im Bunde heute Morgen ist Dr. Joachim Benzel. Guten Morgen, Herr Benzel.
Guten Morgen, Frau Schmieding.
Er ist zugeschaltet aus Basel, daher auch die Leitungsqualität. Herr Benzel, Sie sind Verhaltensbiologe. Helfen Sie uns auf die Sprünge. Was ist ein Verhaltensbiologe?
Ein Verhaltensbiologe ist von der Ausbildung her Biologe, der allerdings sich spezialisiert hat auf das Verhalten, gerade auch in der kindlichen Entwicklung und viel im Feld beobachtet und seine Schlüsse zieht aus dem, was er sieht und das natürlich auch von einem biologischen Hintergrund. Das heißt, hier ist zum Beispiel das Thema Bindung natürlich auch ein ganz wichtiges Element und das ist mir natürlich jetzt auch gleich sofort gekommen bei der Beschreibung aus der englischen Einrichtung. Hier wird ein Kardinalfehler gemacht beim Start in die Einrichtung, der so nicht sein darf. Auch wenn die Pflege gut sein sollte und auch wenn der Schlüssel mit 3:1 Überstandard ist, ist das Wichtigste erstmal eine emotionale Beziehung zum Kind aufzubauen und das haben die Engländer nicht hingekriegt. Und die haben da was falsch verstanden. Also ich gehe mal davon aus, dass es in Köln anders läuft. Ist ja auch schon kurz angedeutet worden, aber das ist das Entscheidende. Ansonsten ist dieser Start für das Kind eine extreme Belastung und die auch vom Stress her messbar ist.
Vielleicht schauen wir mal drauf, in welchem emotionalen Entwicklungsstand ein 10 Monate altes Kind ist. Was sind da die wichtigen Personen im Leben dieses Kindes und sind die austauschbar?
Ja, die wichtigen Personen sind die, die bisher in dem Leben des Kindes entscheidende Bindungsfunktionen erfüllt haben. Meistens sind es Mutter, Vater, vielleicht noch Großeltern. Dieser Bezugspersonen- oder Bindungspersonenkreis kann natürlich erweitert werden. Es gibt da keine Grenze bei, was weiß ich, 2 oder 3 Personen. Das ist natürlich auch irgendwo mal mit 5, 6, 7 in dem Alter zu Ende. Aber es ist durchaus möglich, dass gerade eine Erzieherin oder auch eine Tagesmutter sich auch mit der Zeit zu einer Bindungsperson entwickelt. Zumindest eine Bezugsperson, die so viel Sicherheit geben kann, dass es dem Kind gut in der Einrichtung geht und dass es eben nicht sich festklammert und nicht abgepflückt werden muss, was auch nicht Standard sein sollte und eben nicht mehr weint nach der Eingewöhnung. Und diese Eingewöhnung ist einfach viel zu kurz gewesen. Und das ist einfach, ja, schon mal ein Startfehler, den man nicht machen darf. Am Anfang brauchst du einfach mehr Zeit.
Ja, wenn diese Startfehler nicht gemacht werden, beispielsweise in der Einrichtung, die die Frau Schröter leitet, hat sie uns ja eben erklärt, wie das funktioniert. Das kann teilweise Wochen und Monate dauern, bis so ein Kind dann auch wirklich so weit ist, dass es da bleiben kann, ohne zu schreien. Wenn also diese Fehler nicht gemacht werden, ist denn dann eine Einrichtung oder die Erzieherin, die dort zuständig ist, ein gleichwertiger Ersatz für die Vertrauensperson, die das 10 Monate alte Kind bis zu dem Zeitpunkt kannte?
Ja, sie hat eine andere Funktion. Also sie ist natürlich nicht, ich würde das jetzt nicht als Substitut, als Ersatz der Mutter bezeichnen, Ersatz des Vaters. Das ist auch nicht Sinn der Funktion der außerfamiliären Betreuung. Es ist diejenige Person, die genug Sicherheit gibt, die genug Rückhalt gibt für das Kind, dass es dann die Chance nutzen kann, außer Haus eben das, was alles geboten wird an Kontakten zu anderen Kindern, an Räumen und Gelegenheiten, die zu Hause auch nicht immer so zu finden sind, auch tatsächlich nutzen zu können. Aber wenn diese erste Funktion nicht erfüllt ist, dann kann ich noch so tolle Bildungsinhalte auch sozusagen anbieten, dann kommen die beim Kind auch nicht an.
Wenn Sie sich die deutschen Kitas angucken und die Art und Weise, wie diese Einrichtungen auf das neue Gesetz reagieren, was sehen Sie da?
Ja, wir haben im Rahmen unserer nationalen Untersuchung, die wir für das Familienministerium gemacht haben, im Forschungsverbund mit anderen Instituten, an 2000 Kindern in Deutschland und ihren Familien in Krippe, Tagespflege und Kindergarten untersucht, wie die Qualität ausschaut, und die ist durchweg mittelmäßig. Also wir haben über 80% mittelmäßige Qualität gefunden in den Einrichtungen. Wir haben auch sehr gute Einrichtungen gefunden. Wir haben allerdings auch sehr schlechte Einrichtungen gefunden. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das jetzt konkret fürs Kind? Ich denke, in der mittelmäßigen Einrichtung, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir hier Konsequenzen befürchten müssen. In der schlechten Einrichtung muss man schon von einem Risiko aussprechen.
Was könnte das für ein Risiko sein?
Wir wissen aus verschiedenen Studien, die weltweit gemacht worden sind in den letzten Jahren, dass es Entwicklungsrisiken gibt für eine sehr frühe Betreuung, vor allem im Säuglingsbereich. Vor allem auch für eine Betreuung, die den ganzen Tag geht, die in die Richtung gehen, dass im späteren Leben dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gewisse Verhaltensauffälligkeiten auch zu sehen sind, ein erhöhtes Problemverhalten, das sich tragen kann, auch bis in die Zeit des Jugendalters, wie das in Amerika auch untersucht worden ist. Allerdings sind das Untersuchungen, die in Deutschland in der Form noch nicht stattgefunden haben, also nicht 1:1 auf Deutschen übertragen werden können. Und es ist natürlich auch ein großer Unterschied, je nachdem, welche Qualität dort vorherrscht. Also wir haben andere Ergebnisse in Norwegen und Schweden sichtbar, als jetzt zum Beispiel in den USA und England, wo die Ergebnisse viel schlechter ausfallen.
Und wird wahrscheinlich in Skandinavien auch anders betreut.
Die haben bessere Schlüssel, die haben andere Konzepte, die haben auch eine längere Tradition auch. Das wird auch sehr stark subventioniert. Da ist die Grundqualität einfach eine viel höhere.
Haben Sie das Gefühl, Herr Dr. Benzel, dass parallel zum Gesetz jetzt auch die Politik wissen will, was hat das für Konsequenzen, dieses Gesetz? Das heißt, werden Studien angestoßen?
Ja gut, die Nubeck-Studie wurde jetzt nicht vom Familienministerium angestoßen, die wurde von uns Forschern angestoßen. Das ist vor allem Wolfgang Dietze in Berlin zu verdanken. Ich denke, es fehlt hier eine Forschungstradition und es fehlt hier auch sehr viel Begleitforschung. Wir machen viel, wir gucken aber wenig darauf, was bedeutet das tatsächlich für die Kinder. Es werden immer wieder neue Formen der Betreuung auch installiert, ohne dass vorher geprüft wird. Was bedeutet das jetzt? Sie haben von den großen Zahlen gesprochen, über 500.000 Kinder in wenigen Jahren, die neue Plätze bekommen haben. Ja. Da wurde sehr viel auf Quantität geachtet. Es wurde in keinster Weise auf Qualität geachtet. Das
da
hat können einen
wir
dringenden
nach den,
Nachholbedarf.
Ja, da würde ich gerne nach den Nachrichten noch einmal ansetzen, die jetzt nämlich gleich anstehen. Per Gesetz steht auch Kindern zwischen 1 und 3 Jahren seit August ein Kita-Platz zu. Ob das immer gut fürs Kind ist, darum geht es heute Morgen in der Sendung Lebenszeit. Meine Gäste sind Dr. Joachim Benzel, Verhaltensbiologe, Maria Schröter, Leiterin der Kita Pusteblume in Gronau und Vera White, Erzieherin und Mutter eines Dreijährigen. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten um 10.35 Uhr, 0080 0800 44644464 00800 44644464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Immer früher in die Kita. Was ist gut fürs Kind? Unser Thema heute Morgen in der Sendung Lebenszeit. Meine Gäste sind Dr. Joachim Benzel, Verhaltensbiologe. Maria Schröter ist bei uns hier im Studio, Leiterin der Kita Pusteblume im nordrhein-westfälischen Gronau. Und Vera White, Erzieherin und Mutter eines Dreijährigen. Unsere kostenfreie Telefonnummer, die Sie gerne anrufen können, meine Damen und Herren, wenn Sie sich in unsere Sendung hineinschalten möchten, ist 00800 44644464 00800 44644464 oder eine E-Mail können Sie schicken an lebenszeit@deradio.de. Am Mikrofon dieser Sendung ist weiterhin Bettina Schmieding. Roxana Sulikowski leitet die Kita Tralala in Berlin-Schöneberg, wo zurzeit 10 Kinder zwischen 1 und 2,5 Jahren betreut werden. Genau wie ihr Kollege Robert Ehrecke findet sie, dass diese Altersgruppe sie vor besondere Herausforderungen stellt.
Im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, sagen, dass Kinder von 1 bis 3 natürlich einen pflegerischeren und emotional größeren Aufwand haben. Man kann anbieten, dass die Kinder auf dem Schoß sitzen oder dass man kuschelt, sich ein Buch anguckt. Also quasi mehr Zeit alleine für das Kind einräumen, bis es sich an die Gruppe und die Erzieher und alles gewöhnt hat. Ich denke aber, alles, was unter einem Jahr ist, da sehe ich das schon eher kritisch.
Das kommt schon vor, dass Kinder leiden im Sinne, dass sie Sehnsucht nach den Mutter oder Vater haben. Dann kann ich natürlich das schon sehen über Mimik und Gestik, Körperhaltung, wie das Kind reagiert, wenn es zu Trennungssituationen zum Beispiel kommt.
Bis jetzt sind meine Erfahrungen da eigentlich wirklich sehr, sehr positiv. Wir haben auch Kinder, die ein Jahr alt sind oder ein bisschen über ein Jahr, die es sehr, sehr schwer haben. Hatten wir auch jetzt schon in der Gruppe. Das muss man mit Eltern dann sehr, sehr gut absprechen und denen auch ganz klar machen, wir machen das jetzt ganz langsam und vorsichtig, damit sich ein Kind besser daran gewöhnen kann. Das kann aber auch mal bis zu 4 Monaten dauern.
Kuscheln und schmusen, wenn Mama und Papa bei der Arbeit sind, dann sind die Erzieherinnen gefragt. Das Eingewöhnen läuft sicherlich in jeder Kita anders. Frau Schröter, die Kita Pusteblume in Gronau leitet, ist heute bei uns im Studio. Frau Schröter, Sie haben uns vorhin schon ein bisschen erzählt, wie es bei Ihnen läuft. Was muss ein Kind denn mitbringen mit 10 Monaten oder was kann es überhaupt mitbringen, damit es mit der Eingewöhnung klappt? Kann das jedes Kind?
Das kann eigentlich jedes Kind. Dahinter stehen aber die Eltern. Die Eltern, die positiv uns gegenüberstehen, die wollen das Kind zu uns in den Kindergarten bringen. Die Eltern haben ja vorher die Möglichkeit, sich auch andere Kitas anzugucken. Bevor das Kind überhaupt bei uns in den Kindergarten kommt, führe ich Gespräche mit den Eltern, erkläre ihnen, wie wir bei uns in der Kita arbeiten, gehe mit denen herum, zeige ihnen unsere Gruppen, unsere U3-Gruppen. Sie sehen dann auch den Alltag, Sie sehen meine Mitarbeiterin schon, wie sie mit den jüngeren Kindern spielen, schmusen oder wenn wir gerade in die Frühstücksphase rein, wie die Kinder frühstücken, wie sie am Tisch sitzen, wie fröhlich die Kinder da auch sind und auch wie die Schlafphase sind, wo die Kinder schlafen. Das wird vorher alles mit den Eltern besprochen und die Eltern fragen mich dann auch und ihre Bedenken und die versuche ich vorab ihnen schon zu nehmen. Ich erkläre ihnen auch, wenn das Kind zu uns in die Einrichtung kommt, sie müssen Zeit mitbringen. Sie müssen wirklich Zeit haben, dass das Kind sich von Ihnen abnabeln kann.
Das heißt, ab dem 1. August das Kind unter 3 in die Kita geben und am 2. August schon den ersten Arbeitstag haben, das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Wir schaden nur dem Kind damit. Das Kind muss sich ja wirklich von Mama lösen oder Papa, je nachdem, lösen und einen Kontakt erstmal zu der Erzieherin aufbauen. Sie haben die ja vorher noch nicht gesehen. Und der 1. August ist der erste Tag. Das ist ja eine fremde Person. Und diese fremde Person muss ja erstmal vertraut werden. Und sobald die vertraut ist, dann gehen die Kinder freiwillig dahin und gehen zu ihr auf den Schoß. Wenn die sagt, ah, guten Morgen Marie, bist du endlich da? Und dann rennen die auch, dann sagen die Tschüss Mama und gehen zu dieser Person. Die haben ein Vertrauen aufgebaut. Erst dann, wenn dieses Vertrauen da ist.
In der Vorbereitung, Entschuldigung.
Können die Eltern auch in Ruhe arbeiten gehen.
In der Vorbereitung dieser Sendung habe ich gelernt, dass es das Berliner Eingewöhnungsmodell gibt. Da musste ich etwas lächeln. Kennen Sie das, Herr Dr. Bensel?
Ja, das ist der Standard im Moment in deutschen Einrichtungen. Das ist ein Modell, das Ende der 80er von Hajo Leven, Beate Andres und Frau Hedawari entwickelt wurde, weil bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich so gut wie nirgendwo in Elternbegleitung eingewöhnt wurde. Also immer der Begriff Eingewöhnung ist natürlich sehr schwammig, den muss man sehr genau präzisieren. Aber dann ist angefangen worden, ein Modell zu entwickeln, das eben Elternbegleitung vorsieht, so wie Frau Schröter es gerade auch geschildert hat, dass die Eltern so lange bleiben, wie das Kind es braucht. Und die Erzieherin Kontaktversuche vorsichtig aufnimmt zum Kind. Ihr zeigt, ich bin jemand für dich, der hier auch dir helfen kann, der dich tröstet, wenn dir was fehlt, der zeigt, was hier passiert und was hier wichtig ist und Stück für Stück eben so viel Sicherheit aufbaut, dass dann auch die Mutter gehen kann oder der Vater und dann trotzdem vielleicht eine kurze Phase des Trennungsschmerzes da ist, dann aber sehr schnell auch, und das ist der Punkt, um festzustellen, ob es klappt, sehr schnell auch getröstet werden kann. Das ist das Entscheidende. Es ist sogar besser, wenn man sieht, das Kind leidet jetzt zwar kurz, ein, zwei Minuten und weint, aber es ist tröstbar.
Was ist der schlimmste Fall? Worst case hätte ich jetzt fast gesagt, für ein Kind?
Bei der Eingewöhnung? Ja, das ist so, wie es vorher war. Ja, und zum Teil auch noch, also es gibt noch so dunkle Punkte in der deutschen Kita-Landschaft, dann eben so gesagt wird, ja, ich muss nächste Woche anfangen arbeiten und ich habe jetzt keine Zeit für Eingewöhnung oder mein Kind braucht das eh nicht. Und das Kind abgegeben wird und das muss dann halt schauen, wie es zurechtkommt. Und noch schlimmer wird es dann, wenn die Mutter sich einfach auf ein Zeichen der Erzieherin vielleicht dann auch rausschleicht, sodass das Kind das gar nicht mitkriegt. Das sind natürlich traumatische Situationen und dann kann man sich vorstellen, dass das Kind am nächsten Tag sich sehr stark anklammert und überhaupt keinen Bedarf hat, in diese Einrichtung zu gehen, wo einem die Mutter gestohlen wird.
Dann stimmt aber auch diese These nicht, die man ja oft hört, ach so 10 Monate alt, die können das besser verkraften als die 2,5-Jährigen. Die merken sich das auch offensichtlich.
Also wir haben inzwischen sehr gute Instrumente, um festzustellen, dass Stress beim Kind auch vorliegt, auch wenn es vielleicht, selbst wenn es mal nicht schreit. Wir wissen, dass bei 3 Monate alten Säuglingen, dass schon die Stirntemperatur sinkt, was ein Anzeichen dafür ist, dass ein Stress vorhanden ist, wenn die Mutter einfach rausgeht und das Kind zurückbleibt auf dem Arm von jemandem, der unvertraut ist. Man darf nicht immer nur auf die äußerlichen Anzeichen gehen.
Nun sind die Menschen, die in Kitas arbeiten in Deutschland, ja keine Verhaltensbiologen so wie Sie, sondern das sind ausgebildete Fachkräfte, die aber natürlich auch irgendwo fachlich irgendwann an ihre Grenzen kommen. Das heißt, die können natürlich nicht die Stirntemperatur messen, wenn sie das Gefühl haben, da läuft irgendwas schief. Das wollte ich Ihnen jetzt auch gar nicht unterstellen, dass Sie das fordern. Aber mein Gedanke war jetzt, wie kann man denn Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland so ausbilden, dass sie da besonders sensibel sind und wird das getan? Wir hatten ja eben so ein bisschen über die Forschung gesprochen. Lassen Sie uns jetzt mal über die Praxis reden.
Ja, der Ausbildungszustand ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ja das noch nicht wirklich lange etabliert, auch in Fachschulen und Fachhochschulen. Dieser Bereich der Kinder unter 3 waren ja vorher in Westdeutschland eigentlich nicht präsent, wenn man 8, 9, 10 Jahre zurückgeht. Das heißt, hier ist auch ein Nachholbedarf in der Grundausbildung. Das heißt, viel passiert jetzt über Weiterqualifizierung, nachträgliche Ausbildung, die aber auch nicht standardisiert ist. Es gibt da keine einheitlichen Curricula. Da ist auch ein großer Nachholbedarf, das zu standardisieren. Aber es werden tatsächlich auch viele natürlich gerade mit Berliner Modell und Ähnlichem auch qualifiziert. Das Wichtige ist nur, dass dieses Berliner Modell auch vom Grundkern verstanden ist und dann auch in der Praxis umgesetzt wird. Das heißt, ich brauche keine Stirntemperatur zu messen, um zu sehen, ob es dem Kind gut geht. Frau Schröter hat das ja vorhin auch schon beschrieben. Ich kann auf die Mimik, auf die Gestik, ich kann gucken, ob sich das achten, ich kann gucken, ob sich das Kind bei mir trösten lässt. Ich kann vor allem auch schauen, wie geht es dem Kind, wenn die Mutter weg ist oder der Vater, und geht es auf andere Kinder zu, nutzt es das Spielangebot, was vorhanden ist, oder ist es ein Kind, was ziellos umherwandert und ins Leere starrt? dann haben wir noch ein Zeichen dafür, dass es eben noch nicht angekommen ist und nicht eingewöhnt ist.
Inken Gabe hat uns eine E-Mail geschickt und fragt, wie sie denn eigentlich eine geeignete Kita für ihren Sohn findet, der anderthalb ist und jetzt in die Kita kommen soll. Was sind da so die Kriterien, Frau Schröter, wenn Sie selber jetzt noch Kinder hätten, die in dem Alter wären, worauf würden Sie achten als Fachfrau, wenn Sie Ihr Kind in die Kita geben wollten?
Also wenn ich selber, da würde ich drauf achten, ich würde erstmal in die Kita eingehen, also wie ich empfangen werde, alleine schon von der Leitung. Hat die Leitung Zeit für mich? Meistens ist das so, man meldet sich ja vorher an und dann geht die Leitung auch wirklich mit ihr, dass man mit ihr durch die Kita geht. Erzählt, wie ist der Ablauf, dass sie genau weiß, wie arbeiten ihre Mitarbeiterinnen, wo achten die drauf, dass man dieses auch den Eltern vermitteln kann. Alleine das, das ist auch mein Argument, dass ich, wenn ich irgendwo reingehen würde, dass ich sehe, dass die Leitung auch dahinter steht. Zu dem, wie man mit den Kindern arbeiten sollte und auch muss.
Ist eigentlich die Fluktuation bei Ihnen sehr hoch? Das fragt Regina Neumann per E-Mail, die das vielleicht beobachtet. Ich weiß es nicht, in der Kita, mit der sie zu tun hat. Das heißt, wechseln die Erzieherinnen häufig bei Ihnen?
Nein.
Man spricht ja von einem hohen Krankenstand bei Erzieherinnen, ist bei Ihnen aber nicht.
Doch, der ist auch wohl vorhanden, klar. Der ist überall. Das ist wirklich Problem aller Kitas, dass der Krankenstand sehr hoch ist. Weil die Anforderungen, die an einem ja gestellt werden, auch immer höher werden. Die Anforderungen der Eltern, die Anforderungen von außen, die Anforderungen vom Träger. Also von allen Seiten kommt immer wieder neue Anforderungen, was wir bewältigen sollen, was manchmal auch sehr schwer umzusetzen ist.
Zustimmendes Nicken von Vera White. Sie erkennen sich da so ein bisschen wieder, Mutter und Erzieherin.
Ja, was mir dazu noch einfällt, ist, dass natürlich auch viele kranke Kinder dann in die Kita geschickt werden, weil die Eltern arbeiten müssen. Und ich bin selber Erzieherin, aber ich bin da selber auch schuldig, dass ich morgens denke, okay, solange er kein Fieber hat, ne, kein Erbrechen, kein Durchfall in den letzten 12, 24 Stunden vorlag, schicke ich ihn, weil ich muss arbeiten. Und so in der Situation sind natürlich viele Eltern. Und ich denke, die Erzieher sind dem natürlich auch ausgesetzt und dadurch auch krankheitsanfälliger.
Kriegen Sie das denn manchmal auch mit, dass Kindern morgens ein Zäpfchen gegeben wird, damit sie fieberfrei sind und ab mittags geht dann das Fieber wieder los?
Ja, das haben wir auch. Und dann ist es oft noch, dass die Eltern das vorher gar nicht erzählen. Das Kind kommt morgens, hat kein Fieber und man merkt im Laufe des Morgens, es wird immer schlimmer und dann hat es mittags Fieber. Aber dann rufen wir an und die Eltern müssen wirklich das Kind abholen. Und dann erfährt man, oh ja, die hat heute Morgen schon ein Zäpfchen bekommen oder er.
Ganz naiv. Sollte man daraus jetzt den Schluss ziehen, dass die Eltern, die solche Kinder so in diesem Zustand in die Kita liefern, sich nicht vernünftig um ihre Kinder kümmern?
Nein, das kann man da nicht rausschließen. Ich finde, die Eltern sollten offen und ehrlich auch mit uns umgehen. Sie müssen arbeiten gehen, das ist heute nun mal so. Und wir sind auch dafür da. Aber wenn wir von vornherein wissen, dieses Kind hat heute Morgen ein Zäpfchen gekriegt, das senkt ja den Fieber, können wir auf dieses Kind anders drauf eingehen? Beobachten es mehr.
Gerne, Herr Benzel.
Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Also ich denke, wir haben hier eine gesellschaftliche Schräglage. Es ist doch verrückt, dass wir gucken müssen, dass wir ja auf jeden Fall zur Arbeit gehen, auf das Risiko hin, auch ein krankes Kind in die Einrichtung zu bringen. Wir wissen ja, dass ein krankes Kind tatsächlich nochmal besonders seine Bindungspersonen braucht. Da wird besonders das Bindungssystem nochmal aktiviert. Das heißt, auch dann, wenn es eigentlich schon gut eingewöhnt ist, ist es nochmal ganz stark jetzt im Bedarf, seine primären Bindungspersonen zu haben. Und ich denke, da haben wir zwei Probleme. Wir haben einmal das Problem, dass auf Seiten der Arbeitgeber da kein Verständnis oder zu wenig Verständnis existiert, dass wenn Kinder in den ersten 3 Jahren betreut werden und krank sind, dass dann einfach auch Fehlzeiten einfach vorprogrammiert sind und einfach auch akzeptiert werden sollten. Und wir haben natürlich auch einen vorauseilenden Gehorsam auf der Seite der Eltern zum Teil, die noch nicht mal die 10 Tage, die ihnen zustehen, an Freistellung, wenn die Kinder krank sind, in Anspruch nehmen. Bei Alleinerziehenden sind es sogar 20 Tage. Das wird vielerorts nicht genutzt, weil sie denken, dann habe ich irgendwie schlechtere Karten bei meinem Arbeitgeber und ich riskiere meinen Job. Also hier haben wir eine gesellschaftliche Schräglage und das darf nicht sein.
Ja, Frau White.
Ich würde da gerne was zu sagen, weil ich bin alleinerziehend und ich habe auch die Möglichkeit, die 20 Tage zu nutzen. Und das wird auch von meinem Arbeitgeber so freigestellt. Also die sind da auch sehr verständnisvoll. Aber ich habe natürlich dadurch auch Gehaltseinbußen und verdiene dann weniger erstmal. Das Gehalt bekomme ich dann oder diese Zahlung bekomme ich dann von der Krankenkasse wieder. Da ist aber ein Verzug drin und es ist dann auch nicht so viel. Das muss man natürlich auch bedenken.
Nora Schareika hat ganz geduldig in der Leitung gewartet. Guten Morgen, Frau Schareika.
Guten Morgen.
Grüße, wie ist das mit Ihrem Arbeitgeber? Sie haben auch ein Kind und sind berufstätig. Wie läuft das da?
Also bis jetzt läuft es super. Ich bin aber auch erst seit 4 Wochen wieder im Job. Momentan bin ich krank. Wahrscheinlich habe ich mir ein Kita-Virus eingefangen. War aber kein Problem. Mein Arbeitgeber hat gesagt, ich soll mich auskurieren und die Viren nicht ins Büro tragen. Ja, und nun bin ich zu Hause, aber das Kind ist gesund und ist gerade in der Kita.
Seit wann ist Ihr Sohn in der Kita und in welchem Alter ist er hineingekommen?
Er ist mit knapp einem Jahr, haben wir die Eingewöhnung begonnen. Und jetzt ist er 13,5 Monate.
Und jetzt ist er eingewöhnt?
Jetzt ist er eingewöhnt. Also bei ihm ging es sehr schnell. Nach wenigen Tagen konnte ich da bedenkenlos für 2 Stunden weggehen. Und nach 2 Wochen hat man mir gesagt, ich müsste jetzt eigentlich auch gar nicht mehr mitkommen und er könnte jetzt auch den ganzen Tag bleiben. Und ich glaube schon, dass es bei ihm auch daran liegt, dass er einfach von der Persönlichkeit so ist, dass er gerne Leute um sich hat. Und hatte auch noch nie groß Probleme, sich von mir für eine kurze Zeit zu lösen, auch als Baby nicht. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass ich einfach eine sehr positive Einstellung zur Kita hatte, weil ich wollte gerne, dass er dahin geht. Ich hatte Lust, wieder arbeiten zu gehen und ich hatte einfach auch überhaupt keine Bedenken dabei.
Ich höre überhaupt kein schlechtes Gewissen bei Ihnen.
Nee, habe ich auch wirklich nicht, weil ich merke, dass es ihm gut geht, auch jetzt immer noch nach fast 8 Wochen. Geht er jeden Morgen total begeistert in die Einrichtung, sagt mir auch gar nicht großartig Tschüss und er ist auch noch überhaupt nicht krank gewesen. Also ich habe wirklich überhaupt nicht das Gefühl, dass es ihm in irgendeiner Hinsicht geschadet hat, ganz im Gegenteil. Also er scheint eher richtig aufgeblüht zu sein.
Wenn Sie ihn abholen, wie sind dann so die ersten 30 Minuten, die erste Stunde, wenn Sie ihn wieder haben mit ihm?
Das ist eigentlich immer schön. Wenn er mich dann sieht, lacht er und freut sich, dass ich komme. Das ist ja auch gut so. Das heißt ja aber nicht, dass der Tag vorher nicht schön gewesen ist. Und dann fahren wir mit dem Fahrrad nach Hause und meistens bringe ich ihm eine Kleinigkeit zu essen mit. Also er ist meistens guter Dinge und gut drauf. Und ja, im Laufe des Nachmittags wird er dann vielleicht ein bisschen müde, aber ich stelle da nichts Besonderes fest bei ihm.
Wie viele Stunden in der Woche ist er denn in der Kita?
Also er ist jeden Tag dort und meistens so von 9:30 bis 3:30, also 6 Stunden. Kann aber auch mal länger sein, je nachdem, wie ich arbeiten muss.
Das hört sich alles ganz gut an, auch für Ihren Sohn eigentlich. Hätten Sie sich das so vorgestellt?
Ich habe es zumindest gehofft und hatte auch eigentlich großes Zutrauen, dass das bei ihm so laufen würde, weil ich eben ihn ja schon ein Jahr kenne und das so auch sich bei ihm durchzieht. Ich denke wirklich auch, dass es eine Persönlichkeitssache ist bei den Kindern. Jedes Kind ist anders. Ich habe es bei anderen Kindern anders gesehen. Die sind anhänglicher. Und deswegen, glaube ich, kann man da auch gar keine Regel aufstellen, wie man das machen muss und ab wann das richtige Alter ist. Für meinen Sohn ist das so jetzt genau richtig.
Haben Sie das Gefühl, dass sich seine Bindung an Sie etwas gelockert hat?
Nein, eigentlich nicht. Er ist natürlich manchmal auch jetzt anhänglicher, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er da irgendwie einen Schaden jetzt hat oder so, sondern er freut sich natürlich, wenn ich da bin und ich freue mich dann aber jetzt auch umso mehr, wenn ich ihn habe und genieße es aber auf der anderen Seite eben auch wieder meinem Beruf nachgehen zu können.
Nora Scharaiker, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und gute Besserung.
Danke, Wiedersehen.
In der Telefonleitung ist Nicole Baron aus Basel. Guten Morgen, Frau Baron.
Ja, guten Morgen.
Erzählen Sie uns ein bisschen was über die Gründe, die Sie dazu bewogen haben, uns heute Morgen anzurufen.
Also ich bin grundsätzlich ein großer Verfechter der frühkindlichen Betreuung durch die Krippe. Ich bin selber mit 4 Monaten in die Kinderkrippe gekommen.
Sie sagen Krippe, das heißt, Sie sind in Ostdeutschland aufgewachsen.
Ja, genau. Ich bin in Görlitz groß geworden. Und der Grund damals war, dass meine Mutter wieder arbeiten musste. Und sie hat mir mal erzählt, sie hätte mich gerne länger zu Hause behalten. Und das ließ aber ihre Arbeit nicht zu. Und so bin ich dann eben schon sehr zeitig in die Kinderkrippe gekommen und habe aber selber jetzt keine negativen Erinnerungen an diese Zeit. Also meiner Erinnerung nach habe ich das immer sehr genossen. Und ich bin Einzelkind und werde aber immer gelobt dafür, dass ich eben nicht so diese Einzelkind-Allüren habe. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Und führe das aber zurück auf diese Zeit in der Kinderkrippe und im Kindergarten und meine Sozialisation dort mit den anderen Kindern.
Jetzt könnte ich ganz frech sagen, Frau Baron, dass es mit Ihrer Mutter-Kind-Bindung nicht so weit her sein kann. Schließlich sind Sie in Görlitz aufgewachsen und wohnen jetzt in Basel. Wo ist Ihre Mutter?
Die ist in Görlitz.
Aber das ist wahrscheinlich vermessen, denn aufgrund der Distanz kann man ja nicht sagen, dass da zwischen Ihnen auch emotional diese Entfernung liegt, sondern Sie können sich ja durchaus sehr eng und sehr nah sein, obwohl Sie nicht miteinander in derselben Stadt wohnen. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, also ich bin ein sehr selbstständiger Typ. Also vielleicht kann man das schon ein bisschen so sagen, dass die Bindung da vielleicht nicht so eng ist wie mit anderen Müttern und Töchtern. Aber ich habe das nie als negativ empfunden, muss ich sagen.
Und wie denkt Ihre Mutter darüber?
ich glaube, sie wäre schon froh, wenn ich mal näher an ihr dran wäre.
Wenn Sie mit Ihrer Mutter über diese Zeit sprechen, in der Sie mit 16 Wochen schon in die Kita, also in die Krippe damals gekommen sind, welche Gefühle hat Ihre Mutter in Bezug auf diese Zeit?
Ja, also soweit ich das weiß, fand sie das einfach schade und dass sie so wenig Zeit hatte für mich und dass ich so wenig da war oder dass sie wenig für mich da war. Also ich glaube, sie bereut es einfach. Also, aber sie konnte ja auch nichts machen. Also es war halt so die Zeit.
Damals war das so. Frau Baron, Sie geben uns ein sehr wertvolles Stichwort. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben in die Runde. Herr Dr. Benzel, da würde ich vielleicht bei Ihnen noch gerne mal nachhaken. Sie haben vorhin gesagt, wir tun ja so, als wäre das tatsächlich die richtige Gewichtung. Das Kind ist krank und kommt trotzdem in die Kita, weil die Mütter ja arbeiten gehen müssen. In der DDR, also war das ja häufig auch so gestaltet vom Staat her, dass die Krippen gut ausgebaut waren, einfach damit auch die Mütter als Arbeitskräfte zur Verfügung gestanden haben. Wenn Sie heute auf unser Gesetz blicken, auf dieses gesamtdeutsche Gesetz, das seit dem 1. August gilt. Welche politische Strategie steckt dahinter? Ist das, ich weiß, Sie sind Verhaltenspsychologe, Sie sind kein Soziologe und auch kein Arbeitsmarktforscher, aber was meinen Sie, warum machen die Politiker so ein Gesetz?
Das Gesetz ist etwas, denke ich, was sehr überfällig ist. Also wir haben hier in Deutschland jahrzehntelang die Entwicklungen, die in anderen OECD-Staaten passiert sind, verschlafen. Es sollte unbedingt die Möglichkeit geben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie in anderen europäischen oder OECD-Staaten auch. Die Frage ist nur, musste das in so kurzer Zeit mit so einem Gewaltakt passieren? Also da bin ich absolut kein Fan für. Also ich hätte mir doppelte Zeit und mehr Achtsamkeit auch auf den qualitativen Ausbau gewünscht. Und die Konsequenzen sind halt, dass wir jetzt ein sehr heterogenes Feld auch vorfinden. Das heißt, wir haben super Einrichtungen. Ich meine, den Schlüssel, den wir jetzt hier immer auch in der Leitung, also in dargestellt hatten, 10 Kinder und 3 Erzieherinnen, Schlüssel von 1 zu 3,3, das ist weit über Standard. Wir haben Situationen, gerade in Ostdeutschland, aber auch in Niedersachsen, wo 15 Kinder unter 3 auf 2 Erzieherinnen kommen, wir also einen Schlüssel von 1 zu 7,5 haben. Mhm. Und dass dann nicht mehr individuell auf das einzelne Kind eingegangen werden kann und wie es sich gerade fühlt und was es gerade braucht, das kann man sich gut vorstellen. Und da haben wir auch keinerlei einheitlichen Qualitätsstandards in den Bundesländern. Da hat das föderale System ist wirklich schädlich für das Kindeswohl. Und da ist wirklich überfällig, einen Qualitätskonsens herzustellen und zu sagen, wir wollen gute Mindeststandards für alle. Dann kann natürlich jede Einrichtung darauf aufbauen, das noch besser machen, wie es jetzt auch schon passiert, wie einzelne Träger das auch machen. Wie gesagt, einzelne Träger haben da hervorragende Bedingungen. Es gibt aber viele, die sagen, ja, mehr wird uns hier nicht vorgegeben von unserem Land. Also bleiben wir auch in dem Rahmen, weil die Kosten halt so hoch sind, aber mit den Konsequenzen, die dann zu spüren sind. Ich möchte aber eine Anmerkung noch machen. Die Säuglingsbetreuung in der DDR ist ja auch gerade deswegen abgeschafft worden, weil man gemerkt hat, dass das erste Jahr katastrophale Folgen für die Kinder hatte. Und die haben eine Babypause, ein Babyjahr gehabt, lange bevor das in Westdeutschland ein Thema war, in den 70er Jahren schon, weil katastrophale Konsequenzen körperlicher, psychosomatischer Reaktionen bei den Kindern zu beobachten sind.
Hat es diese Eingewöhnungsphasen, all die Dinge, die man heute weiß, nicht gegeben?
Die hat es überhaupt nicht gegeben. Also das ist kein Modell, an dem man sich orientieren kann. Und wir haben auch von der Erziehungseinstellung da einen sehr kollektivistischen Ansatz gehabt, der entspricht überhaupt nicht der modernen Pädagogik, die ja sehr auf das einzelne Kind schaut und seine jeweiligen Selbstständigkeitsbedürfnisse und Selbstständigkeitsbemühungen. Da wurde Massentopfen gemacht, die wurden alle gleichzeitig auf den Topf gesetzt, mussten so lange draufbleiben, bis was kam, weil die alle mit einem Jahr schon sauber sein sollten. Das sind natürlich Dinge, die zum Glück weitgehend nicht mehr sozusagen mit der Wende übrig geblieben sind, das zum Teil aber auch noch existiert. Also wir haben auch Qualitätsunterschiede gefunden zwischen ostdeutschen und westdeutschen Einrichtungen.
Unser Thema heute Morgen in der Sendung Lebenszeit, immer früher in die Kita. Was ist gut fürs Kind? Das fragen wir heute Morgen. Unsere Gäste, Dr. Joachim Benzel, Verhaltensbiologe und zugeschaltet aus Basel. Maria Schröter leitet die Kita Pusteblume im nordrhein-westfälischen Gronau und Vera White ist Erzieherin und Mutter eines Dreijährigen hier aus Köln. 00800 4464 4464. Um 11:05 nach Nachrichten und Verkehrshinweisen geht es weiter hier in der Sendung Lebenszeit.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Mit Bettina Schmieding am Mikrofon. Noch bis 11:30 wollen wir der Frage nachgehen, unter welchen Voraussetzungen Kinder unter 3 in Deutschland betreut werden und welche Folgen das hat. Für die Kinder, für ihre Eltern, aber auch für die Kindertagesstätten, in denen sie untergebracht sind. Meine Gäste heute Morgen sind Dr. Joachim Benzel, Verhaltenspsychologe, Maria Schröter, Leiterin der Kita Pusteblume in Gronau und Vera White, Erzieherin und Mutter eines Dreijährigen. Und natürlich wie immer in dieser Sendung sollen auch Sie, meine Damen und Herren, zu Wort kommen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464.
Ich gehe schon in den Kindergarten, wo meine Freunde auf mich warten. Ich gehe dorthin so gerne, weil ich da so viel lerne. Ich kann schon Blumen pflanzen und auch Breakdance tanzen. Ich hüpfe schon auf einem Bein. Ich geh schon in den Kindergarten, wo meine Freunde auf mich warten. Ich geh dorthin so gerne, weil ich da so viel lerne. Ich male Sonnenbilder, renn im Verkehr die Schilder, kann Kuchenteig auswalzen und mit der Zunge schnalzen.
Mit Riesenschritten größer werden, Sonnenbilder malen, backen und Freunde treffen. Was für 4- und 5-Jährige in der Kita für Begeisterung und Singspiele sorgt, taugt nicht unbedingt dazu, Einjährige zum Quietschen zu bringen. Für Robert Ehrike von der Kita Tralala in Berlin öffnet sich in der Kindertagesstätte für die Jüngsten vor allem eine neue Lebenswelt.
Was es fördert, ist, dass die Kinder einfach eine Lebenswelt präsentiert, in Anführungsstrichen, bekommen, die sie von zu Hause nicht erkennen. Da sind neue Personen, erwachsene Personen, die reden anders. Da sind andere Kinder, bei denen kann man abschauen, wie machen die das dann. Das Entscheidende, um Bildungspotenziale entfalten zu können, ist pädagogisch, fachlich, wird das gut umgesetzt. Und allein ein Angebot macht es noch nicht. Wenn dann Gefühle wie Angst zum Beispiel dazukommt, dann hat das sehr ungünstige Folgen für Bildung.
Jeder Erzieher wie Robert Ehrike oder auch jede Erzieherin weiß darüber zu berichten, Maria Schröter, wie sich Eltern über schnelle Entwicklungsschritte ihrer Jüngsten freuen. Gibt es im Kindergarten schon sowas wie einen Leistungsgedanken bei Ihnen?
Nein, den habe ich bis jetzt noch nicht beobachtet. Die sind zwar wohl stolz, aber jetzt, wir haben auch Jüngere gehabt, die noch nicht sprechen konnten, die jetzt aber langsam anfangen zum Sprechen. Und wie die Wörter rauskommen, dass manche schon in ganzen Sätzen sprechen können, alleine da sind die Eltern. Die Entwicklung, dass sie so schnell geht, aber sie sind zufrieden.
Man hört ja auch häufig, dass Eltern sagen, wenn sie über die erste Phase ihrer ein paar Monate alten Kinder in der Kindertagesstätte berichten, da haben sie unheimlich viel, unheimlich schnell gelernt, viel mehr als zu Hause. Ist das wirklich eine Errungenschaft, Frau White, für eine 10 Monate alten?
Ja, es kommt darauf an, was sie dann lernen. Also wie gesagt, meiner hat ja im Kindergarten laufen gelernt und natürlich ist das eine Errungenschaft. Und ich denke vor allem so die sozialen Kompetenzen, die im Kindergarten erlernen, das hätte ich ihm vielleicht zu Hause auch nicht so ermöglichen können.
Laufen gelernt hätte er aber auch zu Hause bei
Ihnen. Das hätte er zu Hause auch gelernt. Ja, aber für mich war es halt auch wichtig und es ist auch immer noch wichtig, so dieser Kindergartenalltag, dass sich das Kind auch so ein paar anderen Regeln fügen muss, die jetzt nicht von zu Hause nur festgelegt sind, wo man halt alles kennt. Die müssen sich halt auch immer mehr anpassen.
Aber ist das für einen 10 Monate alten nicht eine totale Überforderung? Regeln?
Ja, da sind die Regeln ja auch nur bedingt. Ne?
Frau Schröter?
Ich finde nicht, dass es eine Überforderung ist. Es ist ja, jeder Tag ist ja, wenn die in die Kita kommt, jeder Tag ist ja gleich. Der Ablauf wiederholt sich ja jedes Mal. Es sind da nicht neue Situationen. Zu Hause, ich denke mal, zu Hause hat man manchmal mehr neue Situationen als in einer Kita. Die kommen morgens zum Beispiel, morgens um 8, um 9 wird gefrühstückt. Die Kinder bereiten das Frühstück ja mit vor. Und danach, bevor die dann frühstücken, sitzen die alle zusammen am Tisch. Dann wird ein Ritual vollzogen, die singen etwas, was bekannt ist. Es ist immer das Gleiche. Und nach dem Frühstücken, dann ist die Pampers, also das ist die Wechselphase, dass sie neue Pampers umkriegen. Und dann kommt was Neues. Dann entdecken die, mal gehen wir nach draußen spazieren oder sie gehen nach draußen, wenn schönes Wetter ist, auf den Spielplatz. Irgendetwas wird den Kindern dann geboten.
Wir haben ja vorhin vor den Nachrichten darüber gesprochen, dass es in Kitas in der Regel einen relativ hohen Krankenstand gibt, auch wegen dieses berüchtigten Kita-Viruses, das ja immer umgeht, aber auch wegen anderer Dinge, also die große Anforderung an die Leistung, die Arbeit der Erzieherinnen, auch vielleicht der Druck, der von den Eltern gemacht wird, was auch immer. Was ist denn, wenn die, wir haben auch eben von Herrn Dr. Benzel gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass ein Kind eine Bezugsperson und immer dieselbe Bezugsperson gerade für die unter Dreijährigen hat. Wenn jetzt aber der Krankenstand hoch ist und die Erzieherinnen auch mal in Urlaub gehen müssen, was ist denn dann, wenn das Kind morgens in die Kita kommt und es eben nicht dasselbe Bild, was sich normalerweise dem 10 Monate Alten bietet? Die Erzieherin der Wahl ist plötzlich weg.
Jetzt muss ich dazu sagen, bei uns in der Gruppe sind ja die 3 Erzieher. Und die 3 Erzieher sind nur in dieser Gruppe. Bei den unter Dreijährigen haben wir nur eine Gruppenzugehörigkeit. Die Kinder gehen nur in diese Gruppe. Und sehen auch nur diese 3 Erzieherinnen. Zwar ist eine Erzieherin speziell für dieses Kind oder für die Kinder zuständig, für die 3 Kinder zuständig, aber sollte die mal Urlaub oder krank sein, die anderen 2 Erzieherinnen sind ja auch da und sie sind denen bekannt.
Wie sieht der Verhaltensbiologe Joachim Benzel das?
Sie haben mich jetzt zitiert mit was ich gar nicht gesagt habe.
Auch.
ja, also natürlich, aber Sie haben recht, im Prinzip am Anfang sollte in der Eingewöhnung eine Bezugsperson eine zuständig sein für das Kind. Aber schon relativ bald, nach den ersten 1-2 Monaten, sollten auch die anderen Erzieherinnen natürlich zu wichtigen Bezugspersonen für das Kind werden, damit genau solche Situationen, die jetzt gerade beschrieben sind, auch aufgefangen werden können. Also das wird dann nochmal ein Stück erweitert, weil ja ganz klar ist, dass Urlaub oder Krankheit mal verhindert, dass meine Bezugserzieherin, die mich eingewöhnt hat, dann nicht mehr da ist.
Das ist im Grunde auch wieder ein Appell dafür, dass der Personalschlüssel wirklich optimiert werden muss, dass also wirklich möglichst viele Erzieherinnen für möglichst wenig unter Dreijährige zuständig sind.
Ja, und das ist auch so organisiert, dass es vor allem in größeren Einrichtungen, die dann zum Teil auch gruppenübergreifend arbeiten, dass es klar ist, dass nicht während der Eingewöhnungsphase das Kind in eine Auffanggruppe kommt am frühen Morgen und eine Stunde warten muss, bis seine Bezugserzieherin kommt. Weil das Kind begreift nicht, dass es nur eine Stunde dauert, bis dann sozusagen seine Erzieherin wiederkommt, sondern das muss umorganisiert werden.
Frau White, Sie haben in Ihrer Kindertagesstätte in Köln vermutlich das ein oder andere Mal auch Urlaub gehabt und sind nicht für die Kinder zuständig gewesen, für die Sie normalerweise zuständig sind. Wie federn Sie das ab?
Ja, so wie die Frau
Schröter.
Frau Schröter das beschrieben hatte. Halt auch, dass mehrere Erzieher in einer Gruppe sind, die dann auch die Kinder alle kennen.
Und wie reagieren die Kinder darauf?
die reagieren eigentlich gut darauf. Also es ist ja hauptsächlich so, dass es in der Eingewöhnungszeit nicht passieren sollte. Dass in der Eingewöhnungszeit halt die Erzieherin, die für das Kind da ist, auch ausschließlich da ist. Es gibt ja bei Erziehern auch nicht nur Krankheiten und Urlaub, es sind ja auch Vorbereitungszeiten. Und man ist halt öfters auch mal aus der Gruppe raus. Das sollte halt während der Eingewöhnungszeit dann nicht passieren. Dass dann während der Eingewöhnungszeit gerade diese Erzieherin, die für das Kind zuständig ist, immer da ist. Und die Einrichtung, in der ich arbeite, ist es zum Beispiel auch morgens so gehandhabt. Diese Auffanggruppen, die der Herr Benzel gerade erwähnt hat, dass dann da gerade für die Einjährigen, die dann früher da sind, diese Bezugserzieher dann auch in dieser Auffanggruppe dann zugegen sind, damit die Kleinen dann halt auch ihre Bezugserzieher da haben.
Matthias Weiß schickt uns eine E-Mail und mahnt an, dass die Moderatorin, also ich, viel von Müttern spricht. Die Mütter müssen arbeiten, sagt sie, wenn die Mutter ihr Kind in der Kita lässt etc. Nur selten wird vom Vater, von den Eltern gesprochen. Somit würden also durch meine Moderation wieder die Rollenverhältnisse manifestiert. Sind wir denn wirklich schon so weit, dass wir sagen, diese Tradition haben wir längst hinter uns gelassen, Herr Benzel? Mütter und Väter sind gleichberechtigt? Oder ist das biologisch gar nicht möglich? In Bezug auf einjährige Kinder.
Das würde ich natürlich als Biologe nie behaupten wollen. Das ist da irgendwelche biologischen Dinge gibt, die nicht auch vom Vater erfüllt werden können. Das habe ich selbst auch erlebt. Nein, das ist noch ein gesellschaftliches Konstrukt. Wir sehen Veränderungen, aber wir sehen immer natürlich noch immer, weil wir da einen großen Nachholbedarf haben, dass die Männer in den Positionen arbeiten, die mehr Geld bringen und deswegen auch häufiger die sind, die arbeiten, wenn die Kinder kommen. Da verändert sich ein bisschen was. Wir haben jetzt auch zunehmend mehr Väter, die eingewöhnen tatsächlich, die sich die Zeit nehmen. Wir haben ja auch durch die 14 Monate Elternzeit eine Situation, die das auch begünstigt. Aber auch da, wenn wir nach Skandinavien gucken, haben wir Situationen, die da noch mehr Gleichberechtigung auch in den gesellschaftlichen Konstrukten sich widerspiegeln. Also wenn Sie da in den Park gehen, dann sehen Sie mindestens genauso viele Väter, die mit ihren ganz Kleinen unterwegs sind, wie Mütter. Und da ist noch ein gutes Stück hin.
Haben denn die Mütter nicht durch Schwangerschaft, Geburt und diese Dinge eine nähere Beziehung zu den ganz, ganz Kleinen als die Väter, rein biologisch gesehen?
Ja, also ich würde sagen, wenn sie dann in kniffligen Situationen sind, also wenn das Kind krank ist oder so, dann ist es doch häufig auch die Mutter, wenn sie vor allem von Anfang an ihm sehr intensiv sich um das Kind bemüht hat. Aber wir haben ja auch Väter, die von Anfang an alleine für das Kind zuständig sind. Da ist kein Unterschied zu sehen.
Das funktioniert genauso. Ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, das heißt Bildungseinrichtung. Das liest man in der Literatur über Kindertagesstätten ganz häufig, dass es sich dabei ja um Bildungseinrichtungen handelt. Herr Benzel, kann man ein einjähriges Kind bilden?
Sie müssen den Begriff Bildung natürlich anders verstehen, als man ihn vielleicht von der Schule kennt. Jedes Kind wird in seinen Alltagskompetenzen und in seinen Lebenskompetenzen gebildet, wenn es vielfältige Wahrnehmungserfahrungen macht, wenn es soziale Erfahrungen macht, wenn es Erfahrungen macht, wie es mit seinen Gefühlen umgehen kann. Das sind ganz wichtige Bildungsinhalte. Hier haben wir sowieso auch ein sehr schräges Bild irgendwo und da muss man auch aufpassen, dass man nicht versucht, die Kindergartenpädagogik in die Krippenpädagogik runterzubrechen und zu überlegen, was können wir jetzt hier an frühen Bildungsinhalten schon vermitteln. Also da geht es wirklich um ganz körperliche Wahrnehmungserfahrungen, geht es um soziale Erfahrungen, Persönlichkeitsentwicklung. Und da kann schon ganz, ganz viel in der Krippe passieren, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen auch vorhanden sind.
Deswegen ist das auch falsch, wenn man sich schuldig fühlt als Eltern, Mutter, Vater eines 10 Monate alten, einjährigen Kindes, dass nicht diese Betreuung Kita wählt, dass man sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen muss, zwangsläufig, dass man das Kind dann von der Bildung fernhält. Bei einjährigen Kindern ist das wahrscheinlich vermessen.
Nein, also da würde ich auch den Schuss nicht nach hinten losgehen lassen. Also ich denke, die Kinder, die zu Hause auch ein sehr vielfältiges Angebot haben, die noch Geschwisterkinder haben, Nachbarschaftsstrukturen, vielleicht in Eltern-Kind-Spielgruppen gehen und so weiter, die haben genauso gutes Angebot. Die müssen das Kind nicht unbedingt in die Krippe geben, aber es sind natürlich auch Dinge, die speziell in der Krippe, und da würde ich jetzt vor allem auch mal an die Zweijährigen denken, die dort geboten sind, und das wurde ja zum Teil auch hier in der Sendung deutlich, die schon was Besonderes darstellen und die natürlich auch eine Erfahrungsbereicherung sind für das Kind.
Estella Schweingruber aus Gronau ist in der Telefonleitung. Guten Morgen, Frau Schweingruber.
Guten Morgen.
Ich darf vorausschicken, dass Sie Ihr Kind in der Kita von Frau Schröter, die hier bei uns im Studio sitzt, haben.
Ja.
Sind Sie der Meinung, dass das alles so richtig ist, wie das in der Kita läuft für Ihre Kinder? Oder haben Sie das ein oder andere Mal das Gefühl gehabt, hätte ich sie vielleicht doch besser zu Hause behalten oder hätte ich es besser zu Hause behalten?
Ja, also dazu muss ich sagen, dass der erste Sohn, den ich hatte, beide Kinder sind in der Kita, den haben wir mit 7 Monaten in die Kita gegeben, weil ich dann mein Studium beendet habe. Und der zweite ist jetzt 1,5, der ist jetzt auch in der U-Gruppe. Also ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, zumal ich eine Mutter bin, die sehr nah dran ist an den Kindern und auch sehr bemüht ist, so eine richtige Form der Betreuung zu finden und mir sehr viele Gedanken gemacht habe, mich damit viel auseinandergesetzt habe. Und finde, die Kita macht das ganz hervorragend. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Erzieher sehr auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Ne? Also gerade in der U3-Gruppe ist das sehr spürbar. Und das ist für mich sehr wichtig zu sehen, ne? Weil gerade in dem Alter jedes Kind ganz anders ist und unterschiedliche Anregungen und Bedürfnisse braucht.
Die Telefonleitung zu Ihnen, Frau Schweingruber, ist leider sehr schlecht. Aber eine Frage würde ich ganz gerne noch stellen. Wir haben in dieser Sendung noch gar nicht über das Thema Tagesmütter gesprochen. Die waren ja eigentlich in den vergangenen Jahren häufig gerade für die ganz jungen Kinder zuständig. Ja. Also bis zu einem Alter von 3 Jahren. Dann kamen viele auch in den Kindergarten. Und dieses Modell, also eine Tagesmutter kümmert sich um 3, 4, 5 U3-Jährige. Wäre das für Sie nicht in Frage gekommen für Ihre Kinder? Warum haben Sie sich für die Kita entschieden?
Also wir haben ja auch mein Mann und ich drüber diskutiert und also das war dann auch letzten Endes meine Entscheidung. Ich habe mich da durchgesetzt und habe gesagt, ich möchte gerne die Kita, weil ich einfach auch die Befürchtung habe, wenn ich eine einzelne Tagesmutter habe, habe ich gar keine Sicherheit, was passiert mit dem Kind. Also ich gebe das ab und es passiert quasi auf Vertrauensbasis. Und dieses Vertrauen habe ich einfach nicht. Und dieses Vertrauen habe ich eben in einer Einrichtung, in der eine kontinuierliche und verlässliche Betreuung gegeben ist, wo auch eine Vertretungsregelung ist, wenn im Krankheitsfall, ne? Und also das waren eigentlich so die Faktoren. Und außerdem, also was für mich persönlich noch wichtig ist, ist, in der Kita habe ich in der Gruppe verschiedene Erzieher mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Sichtweisen, die einfach mir auch nochmal einen unterschiedlichen Fokus auf mein Kind, also eine Rückmeldung geben können, ne? Und wenn ich eine einzelne Tagesmutter habe, habe ich eine Perspektive oder eine Sichtweise, eine Einschätzung und ich finde das eigentlich eine Bereicherung, dass es so ein Team ist.
Ganz herzlichen Dank, Frau Schweingruber, dass Sie uns das geschildert haben. Frau White, Sie waren mit Ihrem Kind, 10 Monate alt, damals in Großbritannien bis vor 2 Jahren. Wäre eine Tagesmutter da für Sie in Frage gekommen? Gibt es das überhaupt?
Die gibt es da auch. Ja, ist für mich auch aus demselben Grund nicht in Frage gekommen, weil einfach mir da diese Kontrolle fehlt. Weil man halt nicht weiß, was an dem Tag passiert. In der Einrichtung weiß ich, da ist eine Leitung, da ist vielleicht eine stellvertretende Leitung, da sind andere Erzieher. Man kann zu verschiedenen Tageszeiten kommen und gehen, man muss nicht klingeln und dann kann irgendwie was umgeräumt, weggeräumt werden oder sich schnell mit dem Kind beschäftigt werden. Man hat da einfach eine ganz andere Kontrolle. Und halt für mich war auch dieses, dass da mehr andere Kinder sind und halt diese Rituale mehr gefestigt sind, weil ich finde halt im Kindergarten sehr positiv halt auch diese ganzen Rituale, die Kinder da lernen.
Herr Bendel, wie stehen Sie zur Tagesmutterbetreuung?
Ja, ich würde gerne eine Lanze brechen für die Kindertagespflege, die ja auch in den letzten Jahren massiv an Qualität gewonnen hat. Wir haben Auflagen der Qualifizierung, die es früher in der Form nicht gegeben hat. Und wir wissen auch von unserer Studie, dass die Qualität in der Tagespflege nicht schlechter ist als die in der Krippe. Ich denke, wir müssen hier auch wirklich auch wieder auf das Kind schauen. Das ist mir vorhin auch immer wieder durch den Kopf gegangen. Es wurde ein Kind geschildert, was sich sehr gut eingegliedert hat, das sehr profitiert hat von der Gruppe und den anderen Kindern. Wir müssen auch an die Kinder denken, die überfordert sind von vielen anderen Kindern und von zu vielen Reizen, die dann auch, und auch das wissen wir aus Studien, dann am Nachmittag besonders auch sehr belastet sind, sehr gestresst sind von den zu großen Gruppen. Und da würde ich mir dann eher auch eine Lösung wünschen, die so aussieht, dass es in einer kleinen, überschaubaren, familiären Situation in der Tagespflege stattfindet. Und ich denke, da brauchen wir auch eine sehr individuelle Beratung, auch für die Eltern. Was ist das für ein Kind? Was hat es für ein Temperament? Was hat es für Vorerfahrungen mit anderen Kindern? Wie sieht das aus? Und was passt zu diesem Kind? Und das können wir für dieses Kind eine gute Lösung finden. Und da, denke ich, sind wir oft zu sehr bei pragmatischen Lösungen. Was ist die nächstbeste Einrichtung? Was ist die günstigste Einrichtung? Und da fehlt uns auch noch ein gutes Koordinationssystem.
Die Gefahr ist vermutlich auch groß, Frau Schröter, dass wenn ein Kind einmal in der Einrichtung ist, dass es dann da auch bleibt. Und das, oder haben Sie das schon mal erlebt, dass dann, dass wenn Sie die Eltern beraten und sagen, eventuell wäre eine Betreuung in etwas kleinerem Rahmen für Ihr ganz junges Kind besser, dass Sie dann auch das Kind wieder aus der Einrichtung genommen haben?
Das hatten wir noch nicht, aber sollte es wirklich jemanden geben, wo wir feststellen, nein, dieses Kind ist wirklich überfordert in unserer Einrichtung, würden wir schon Gespräche mit den Eltern führen. Aber nichtsdestotrotz müssen die Eltern dann selber entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Ich hatte wohl vorher schon mal eine Anmeldung. Die Eltern waren auch bei mir in der Einrichtung, haben sich die Einrichtung angeguckt, haben aber dann zwischendurch wieder angerufen und haben sich abgemeldet und haben dann selber auch gesagt, nee, für mein Kind kommt noch kein Kindergarten in Frage, sondern ich nehme lieber meine Tagesmutter weiter.
Wie sieht das denn aus in Gronau, Frau Schröter? Bricht da jetzt gerade das Geschäftsmodell für Tagesmütter weg, weil eben die U3-Betreuungsplätze in den Kitas so aufgestockt worden sind?
Nein, das bricht nicht weg. Die Tagesmütter werden immer noch wieder gesucht und werden auch gebraucht. Es ist Ergänzung. Sowohl Kindergarten oder Kindertagesstätte als auch Tagesmütter.
Wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Benzel, ist es ganz wichtig, dass die Qualität der Ausbildung stimmt bei den Erzieherinnen in den Kitas, dass der Personalschlüssel stimmt und dass die Einrichtung selber sich auf die ganz Jungen auch irgendwo eingerichtet hat. Reicht das aus, dass eine optimale Betreuung für unter Dreijährige bekommen, wenn wir uns an diesen Richtlinien orientieren, oder fehlt da noch was in Deutschland?
Also da gibt es noch sehr viele Stellschrauben, an denen man ansetzen kann. Also wir haben auch in der Lübeck-Studie festgestellt, dass die Räumlichkeiten eine Rolle spielen. Das heißt, wie viele Quadratmeter haben die Kinder an Bewegungsraum? Wie ist überhaupt die räumliche Ausstattung auch? Wie können die Kinder diese Räume nutzen? Also das pädagogische Konzept spielt ja auch eine große Rolle. Was ermögliche ich den Kindern? Habe ich vielleicht auch falsche Vorstellungen von Wochenplänen, wo am Montag zu einer bestimmten Zeit der Singkreis angesiedelt ist, am Dienstag das Sportprogramm und so weiter und so fort? Oder gehe ich wirklich individuell vor und gucke, wo steht das Kind, das einzelne Kind gerade, und was braucht es gerade? Braucht es eher auch den Rückzug? Auch da sind die Räumlichkeiten gefragt. Oder braucht es einfach jetzt auch das Gruppengefühl? Ich denke, da gibt es viele Bereiche. Wir haben auch den ganzen Bereich der Kapazitäten der Erzieherin noch zu wenig beleuchtet. Also wir haben noch zu wenig Verfügungs- und Nachbereitungszeit. Wir haben zu wenig Leitungsfreistellungen. Wir haben vieles, was es im Moment noch sehr schwer macht. Und da sind die altersgemischten Gruppen auch noch wesentlich schlechter dran als die Krippengruppen, die Kinder unter drei alleine betreuen. Wir haben ja auch Mischungen, wo Kinder im Rahmen von 0 bis 6, 1 bis 6 oder 2 bis 6 betreut werden. Da haben wir zum Teil sehr schlechte personelle Ausstattung, und da kommt das einzelne Kind dann auch bisweilen zu kurz. Da muss sich dringend was ändern.
Susanne Schmeling aus Frankfurt am Main ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Frau Schmeling.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie sind vom Fach, lese ich. Sie sind Erzieherin und Sozialpädagogin im Schulbereich.
Ja, also ich mache jetzt sozialpädagogische Einzelfallförderung, Schwerpunkt Sprach- und Lernhilfe.
Wir haben nicht mehr so schrecklich viel Zeit, bis die Sendung zu Ende ist, 3-4 Minütchen noch, aber die würde ich Ihnen gerne gönnen, Frau Schmeling.
Ja,
machen Sie unter das, was der Herr Benzel eben gesagt hat, so ein Ausrufezeichen hinter das, was er gesagt hat?
Ich schließe mich insgesamt allem an, was er gesagt hat. Er sagt, wir haben da aber noch große Schwierigkeiten und so weiter. Ich muss ganz einfach sagen, wir haben diese Schwierigkeiten seit nunmehr mindestens 30 Jahren. Es gibt im Grunde genommen, der Standard, die Regel des Personalschlüssels ist fast immer die Ausnahme. Ja? Und die Normalität, also es sind immer Erzieher meistens krank, fallen aus. Es gibt Not über Not. Und ich weiß aus Erfahrung, und ich höre es jetzt auch schon wieder von den Jungen, die halten das in der Regel 3, maximal bis 6, 7 Jahre aus, und dann sind sie entweder ausgebrannt oder suchen sich eine andere Möglichkeit im Berufsbereich. So, das ist das eine. Also ich möchte jetzt hier nicht pessimistisch sein, aber das ist eben leider bei allen tollen Konzepten und Konzeptionstagen, und ich habe das alles zuhauf erlebt. Aber in der Praxis sieht es so aus, dass man in der Regel mit einer Notsituation konfrontiert ist und muss gucken, wie komme ich mit der Not klar. Parallel dazu wird aber einer Erzieherin zugemutet, dass sie mehr und mehr Fachgebiete zu übernehmen hat.
Und mehr und mehr auch Dokumentationen zu leisten
immer mehr,
hat für immer die Eltern
mehr,
und für
mehr,
die Kinder.
Mehr, 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 mehr. So, dann kommt natürlich die Bezahlung dazu. Kurz und gut, ich vermisse es, dass die Erzieher im Dunkeln arbeiten. Das heißt, sie machen nicht auf sich aufmerksam. Otto, der Normalverbraucher, weiß in der Regel überhaupt nicht, was macht eine Erzieherin oder eine Betreuerin.
Mhm. Frau Schmeling, das ist
Kleinkindarbeit oder Schülerarbeit.
Das ist ein sehr schönes Stichwort. Das gibt uns die Gelegenheit, in der letzten Minute noch mal ganz kurz hier die beiden Erzieherinnen in der Runde anzusprechen. Ganz herzlichen Dank, Frau Schmeling. Fühlen Sie sich so ein bisschen wie die arbeitenden Personen im Dunkeln? Nimmt man sie zur Kenntnis? Nimmt man sie wahr als das, was sie sind, Frau Schröter?
Doch, man nimmt uns schon wahr. Als wir sind, also ich bin da selber damit bemüht, den Eltern, die dann bei uns kommen, auch zu zeigen, wie arbeiten wir. Das liegt auch an der Leitung, ob man das macht oder nicht. Es stimmt, also ich bin da schon lange in meinem Beruf drin. Es ist so, ja, die spielen genug mit denen, das war einfach
so. Die Kindergärtnerin.
Genau, wir sitzen da ja und spielen einfach nur. Mehr macht ihr ja eigentlich gar nicht. Was aber gar nicht stimmt. Und dann gab es früher auch wohl, dass man wirklich Eltern eingeladen hat zum Gucken, zum Hospitieren. Das machen wir heute nicht mehr. Ich versuche es dann auf meine Art und Weise, den Eltern zu zeigen, wie wir arbeiten.
Anhand der Dokumentation, die Sie ja machen müssen mittlerweile, ist das doch auch für die Eltern eigentlich ersichtlich, dass sie viel mehr machen, als Bauklötzchen aufeinander zu stapeln.
Ja, trotzdem ist das bei einigen noch immer.
Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Diesen Satz hat mir eine Freundin, die einen Kindergarten leitet, mit in diese Sendung gegeben. Herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Anrufe und E-Mails, meine Damen und Herren. Diese Sendung gibt es zum Nachhören, wie immer, im Internet unter dradio.de. Meine Gäste heute Morgen waren Dr. Joachim Wenzel, Maria Schröter und Vera White. Für Ihr Interesse an der Lebenszeit dankt Bettina Schmieding und wünscht ein schönes Wochenende.